besser wird's nicht. Selbstzweifler trifft Strichzeichner.
Herzlich willkommen zu Besser wird's nicht. Wir sind jetzt hier gerade noch in den Kinderschuhen unterwegs und schauen, wohin uns die Reise führt. Deswegen seht ihr auch in der Folgenbeschreibung Folge 0.
Mein Name ist Oliver Fnuck. Ich bin Schauspieler und Autor oder arbeite als Schauspieler und Autor und bin wahrscheinlich der letzte Schauspieler dieses Planeten, der noch keinen eigenen Podcast hat, was sich jetzt heute ändert.
Mein Name ist Tobias Krieg und Freitag Vogel. Ihr kennt mich vielleicht durch meine einigermaßen reduzierten Cartoons, die es online und in Buchform gibt. Hin und wieder turne ich auch auf Bühnen rum. Und in Filmen hat man mich bis dato noch gar nicht gesehen. Deswegen bin ich sehr gespannt, was ich so aus deiner Lebensrealität alles erfahren werde.
Warum machen wir das eigentlich?
Ja, da gibt es viele Gründe. Also erst einmal wollte ich dich einfach mal näher kennenlernen. Ne? Also ich sitze da natürlich regelmäßig da und schaue mir deine ganzen Serien an und so weiter. Aber so richtig was über dich erfahre ich natürlich gar nicht. Und ja, wir haben tatsächlich beruflich seit kurzem miteinander zu tun, weil wir gemeinschaftlich an einem Buch arbeiten. Das heißt, ja, das kann man sich jetzt einfach merken, es auch besser wird's nicht.
Und der Titel ist über das Leben, die Liebe und andere Zumutbarkeiten. Und ich kam auf die Idee, dieses Buch zu schreiben, weil ich seit mehreren Jahren eine lose Kolumne bei der Frankfurter Rundschau habe und eben auch mit diesen Texten auf die Bühne gehe. Und in Deutschland braucht man ja, um auf einer Bühne zu stehen, immer auch so ein bisschen Expertise oder eine Daseinsberechtigung. Und die kann man mit so einem Buch super gut untermauern. Und da ich ja immer auch so ein bisschen denke, nur Text reicht vielleicht nicht. Und wenn es Texte von mir sind, erst recht nicht. Ich muss da noch was dazu nehmen. Kam ich auf dich. Ich finde, dass deine Strichmännchen auf unglaubliche Art und Weise meine Texte komplementieren oder widerspiegeln oder ich mich sehr von deinen Zeichnungen erwischt fühle. Als ich dich kennengelernt habe, als ich deine Zeichnungen kennengelernt habe, habe ich gedacht, das ist eine Folge von Verstehen Sie Spaß, weil ich habe immer wieder eine Zeichnung von dir dann entdeckt auf Insta oder so und es war wirklich wie verrückt, weil genau die Zeichnung mein aktuelles Lebensgefühl oder auch nur das Gefühl des Tages gespiegelt hat. Ne? Als wüsstest du das, als wenn mein Schicksal deine Hand geführt hätte, sozusagen.
Ja, vielleicht hätte ich irgendwie ein Wahrsager oder Tarotkartenleger oder so werden sollen.
Ja.
Du hattest mich angeschrieben und ich weiß nicht genau, was es war. Du wolltest, glaube ich, eine Originalzeichnung kaufen oder so, irgendwie sowas in der Art. Und dann habe ich erst gar nicht gecheckt, wer du eigentlich bist. Habe dann aus einem Gefühl heraus deinen Namen bei Google eingegeben und bin dann erstmal ohnmächtig geworden, weil ich dich natürlich kannte.
Und dann habe ich irgendwann mal gesehen, dass du irgendwo live signierst auf irgendeiner Veranstaltung und bin dann da hingekommen und da haben wir uns zum ersten Mal die Hand geschüttelt, ein Selfie gemacht, dann war erstmal wieder Stille.
Genau.
Und irgendwann kam ich mal mit der Idee, ob du dir nicht vorstellen könntest, ein Buch zusammen zu machen.
Ja, genau. Ja, und ich konnte mir das vorstellen. Ich arbeite sowieso gerne mit anderen Leuten zusammen und dachte, dass das mit uns gut passt. Und
genau.
Bisher scheint sich das auch zu bewahrheiten.
Ja, am 29.01. kommt das Buch im Lapan Verlag raus.
Genau, also meinem Haus- und Hofverlag, da habe ich 2019 mein erstes Buch veröffentlicht und habe dort immer nur schöne Erfahrungen gemacht.
Und weil wir völlig wahnsinnig sind, haben wir natürlich gleich noch eine Tour angesetzt zusammen,
yes,
obwohl wir noch niemals zusammen auf der Bühne standen. Aber ab dem 29.01. sind wir dann auch noch deutschlandweit einige Termine unterwegs und kennen uns gar nicht. Und diese Stunde, die wir jetzt vielleicht alle zwei Wochen irgendwie hinlegen wollen oder jede Woche mal gucken, wie es so läuft und wie wir Spaß haben, soll dazu dienen, dass wir uns so ein bisschen aneinander annähern und schauen, was wir denn überhaupt zu erzählen haben. Uns zu erzählen haben, aber auch den Leuten zu erzählen haben und was wir von dem Ganzen vielleicht auch mit auf eine Bühne transportieren können. Auf jeden Fall läuft schon der Vorverkauf und ich fange ein bisschen an zu schwitzen, weil ich noch gar nicht weiß, was wir da machen.
Ja, also irgendwie ist das so mein Modus operandi. Einfach mal machen. Ich weiß, dass du ein großer Vorbereiter bist.
Mhm.
Ich habe mich jetzt ausnahmsweise auch mal vorbereitet. Ich habe den Podcast Toast Hawaii gerade im Vorhinein gehört und da warst du zu Gast und du sprachst über Kochsendungen und dass du das Gericht, was du dort kochen sollst, dann immer 10-mal im Vorhinein zu Hause probst, bevor du dann damit in diese Sendung gehst. Da habe ich gleich wieder gedacht, boah, wir, also in dem Punkt, da klaffen wir ganz schön doll auseinander. Also ich bin dann eher so der einfach mal Machen-Typ, während du dieses Credo von Rudi Carrell gerne befolgst. Ne? Also wenn man sich einen Ass aus dem Ärmel schütteln will, muss man es vorher reintun.
Also erstens, glaube ich, sind wir eine unterschiedliche Generation. Ich glaube, du bist wesentlich jünger als ich.
Na.
Und 10 Jahre sind es bestimmt, oder?
Ja, ich bin 42, also wir sind nur 7 Jahre.
Aber also habe ja so einen klassischen Weg hinter mir, ne? Also so Schultheater, Unitheater, Stadttheater, Schauspielschule, Staatstheater, kleine Rollen, große Rollen, Hauptrollen. Also ich bin so wirklich die Karriereleiter, wirklich Step by Step. Ich habe keine Stufe übersprungen und bin so sozusagen alte Schule. Also wenn ich auf eine Bühne gehe, denke ich immer, da braucht man auch ein bisschen so eine Daseinsberechtigung. Und sonst fühle ich mich unsicher. Und nicht, dass ich mich Improvisation nicht liebe. Also ich habe ja bei Jan-Georg Schütte in diesen Impro-Filmen für die ARD schon mehrfach mitgespielt, wo wir wirklich mit 50 Kameras über viele Stunden einfach einen Film improvisieren. Ich liebe das sehr. Aber selbst das ist eigentlich irgendwie auch vorbereitet und man weiß schon irgendwie, was man tut. Und so ganz lose auf der Bühne oder in irgendwas reingehen, was dann andere Leute konsumieren, das muss ich noch üben.
Ja, naja gut, ich sag mal so, der Erfolg gibt dir ja auch recht. Also von daher, du musst ja einiges richtig gemacht haben im Leben, um dort angelangt zu sein, wo du jetzt bist. Und umgekehrt bin ich mit meinem Approach also oft gut gefahren, aber auch nicht immer. Also ich habe auch durchaus schon Szenen vor Publikum erlebt, an die ich teilweise noch schaudernd zurückdenke. Daher ist das schon alles in Ordnung und auch richtig, wie du das angehst.
Das Schlimme ist ja, wenn man so richtig viele Drehtage hat oder so, dann, also wenn ich so einen Film beginne oder so, dann versuche ich eigentlich immer so die ersten 5 bis 10 Drehtage den Text zu können und zu wissen, was wie wo passiert und so. Und gegen Ende eines Films oder wenn man jetzt, ich habe gerade mehrere Filme hintereinander gedreht und du merkst irgendwann, du kommst nicht mehr hinterher und dann lernst du tatsächlich nur noch am Abend vorher oder im schlimmsten Fall vergisst du sogar was oder so oder bist dann am Ende deiner Kräfte und dann bereitest du die Szene am Frühstückstisch vor und du denkst, alter Schwede, ey, das, du bist so schlecht vorbereitet. Und das Krasse ist, es funktioniert ja doch.
Ja,
es funktioniert ja auch dann und so. Und das ist eher aber was mich verunsichert, weil ich finde, Faulheit oder eben, also ich nenne es dann so, oder unvorbereitet sein oder so, das kann sich ja auch rächen, ne? Oder man traut sich selber nicht so zu, aber vielleicht ist es dann auch nur eine Frage des Selbstwertes oder eine Frage von wie viel Selbstbewusstsein habe ich in dem, was ich da tue.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich so wahnsinnig viel Selbstbewusstsein habe. Ich habe einfach nur so eine bestimmte Art und Weise, mit Dingen umzugehen und mache es einfach so, wie es sich für mich intuitiv richtig anfühlt. Und das ist halt oft einfach dieses Ja-Sagen und einfach mal so in Sachen reinstolpern und sich dann währenddessen zu überlegen, wie man das jetzt handhabt. So. Also zum Beispiel, als ich mit dem Cartoon-Zeichnen angefangen habe, wo ich ja auch einfach nur so reingestolpert bin letzten Endes, wäre ich nie auf die Idee gekommen, damit irgendwann mal auch auf eine Bühne zu gehen. Und dann hat mich mein Kollege André Lux dann irgendwann mal gefragt, ob ich zu ihm nach Stuttgart kommen und mit ihm zusammen auftreten möchte. Und da habe ich ja dann auch erstmal Ja gesagt, auch wenn ich mir gar nicht vorstellen konnte, wie Cartoons auf einer Bühne überhaupt funktionieren sollten. Ja, und das habe ich halt nie bereut. Also daraus ist dann halt ganz, ganz viel entstanden. Aber zwischendurch habe ich auch da schon gedacht, oh Gott, warum muss ich mich in solche Schwierigkeiten bringen? Ich habe dann Jahre später mal so eine Veranstaltung, also so ein Video von einer Veranstaltung gesehen, bei der Stephen Colbert, wo der von Leuten, die gerade erst im Entertainment-Business anfangen, so ein bisschen befragt wurde und um Tipps gebeten wurde. Und er sagte dann, sein wichtigster Tipp ist, go get yourself in trouble. Also bringt euch in Schwierigkeiten. Und da dachte ich, ja, das habe ich, ohne es zu wissen, dass er das auch so macht, einfach immer beherzigt. Und da ist manchmal Peinliches draus entstanden, aber oft auch sehr Gutes. Und jetzt habe ich mich mit dir zusammen in Schwierigkeiten gebracht, indem ich gesagt habe, ja, wir gehen da jetzt zusammen auf Tour, ohne dass wir genau wissen, wie unsere beiden Welten sich dann auf der Bühne irgendwie ergänzen oder wie man das irgendwie sinnvoll miteinander kombinieren kann. In Buchform, das zeichnet sich schon ab, scheint das gut zu funktionieren. Deswegen bin ich jetzt auch relativ zuversichtlich, dass das auch auf der Bühne klappen kann.
Absolut. Also ich habe da total Bock drauf und das wird schön. Ich bin Vorreiter in diesem Buch, weil ich die Texte vorgebe, die du dann per Cartoon bearbeitest. Und ich werde im Januar 50. Und ich dachte, dass es eine gute Gelegenheit ist, mal wieder was zwischen zwei Buchdeckel zu drucken. Das ist jetzt mein 7. Buch. Ich habe vorher 2 Romane geschrieben, 4 Kinderbücher und jetzt ist mal sowas an der Reihe. Und da geht es um die großen Themen des Lebens. Und deswegen besser wird es nicht, weil man sich dann vielleicht schon noch fragt, was kommt denn so noch, wenn die Familienplanung abgeschlossen ist, wenn die Karriere so überschaubar ist, dass man in etwa annehmen kann, wie es denn so weitergeht, weil man schon 30 Jahre Erfahrung hinter sich hat. Und wie gestaltet sich das Glück oder was hat man von der Liebe noch zu erwarten, wenn die Sturm- und Drangphase vorbei ist? Und ja, also so ein sehr gnadenlos ehrlicher Abriss, was war und was denn noch werden könnte.
Ich finde es ganz toll, dass du dort mehr Fragen stellst oder mehr Unsicherheiten artikulierst, als dass du auf alles irgendwie Antworten geben könntest. Man sagt ja Schauspielern vieles nach oder Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen, vieles nach, also dass die halt ein bisschen, vielleicht teilweise ein bisschen von ihrer eigenen Wichtigkeit eingenommen sind. Das kann man bei dir so nicht feststellen, muss ich sagen.
Nee, also ich finde auch nichts Schlimmeres als Schauspieler, die, also ich ein Schauspieler, der schreibt, ist so oder so schon heikel, finde ich. Ein Schauspieler, der sich in Talkshows oder in Politsendungen setzt, finde ich unter aller Sau, weil ich nicht finde, dass ich als Schauspieler irgendwie, egal wie berühmt oder egal wie bewandert, beflissen, belesen, ich die Berechtigung habe, mich auf einen Stuhl zu setzen und meine Popularität auszunutzen, irgendwie eine politische Haltung zu proklamieren. Das finde ich ganz schlimm. Ich bin dazu da oder ich sehe meine Aufgabe, berührend zu unterhalten. Und ich sehe mich als, genauso wie du, als künstlerischer Unternehmer. Und ich glaube, ich möchte mit so einem Buch eher gucken, wie ich die Leser oder auch dann auf der Bühne die Zuschauer mitnehme in meine Gedankenwelt, in meine Emotionswelt und mich so ein bisschen zur Verfügung stelle, wie auch in meinen Rollen, als Identifikationsplattform. Also stellt ihr euch die gleichen Fragen. Geht's euch auch so? Habt ihr auch vor dem Angst? Was könnte man dagegen tun? Ohne irgendwie einen Ratschlag zu geben, also ungefragt steckt in einem Ratschlag ja so oder so mehr Schlag als Rat, aber dabei auch zu unterhalten einfach. Also diese Themen, auch wenn sie sehr ernst sind und auch teilweise ich da sehr hart mit mir ins Gericht gehe, das ist auch immer wieder mit einem lachenden Auge natürlich. Also es geht darum, dass die Leute eine gute Zeit haben, auch wenn es um schwierige Themen geht.
Ja, da sehe ich auch eine große geistige Verwandtschaft zu dir. Also das sehe ich in vielen Punkten ganz ähnlich. Ich habe ja auch eine Allergie gegen Kalendersprüche. Das ist ja mit einer der Grundsätze, nachdem ich meine eigenen Cartoons zeichne, dass ich halt auch da versuche, mehr Unsicherheiten zum Ausdruck zu bringen oder Fragen zum Ausdruck zu bringen, als irgendwie zu sagen, es wird alles gut. Ne? Also das finde ich immer das Allerschlimmste, wenn man sich da irgendwie aufschwingt und anderen Leuten, die auch in einer ganz anderen Lebenssituation sind, als man selber dann irgendwie jetzt verklickern will. Du musst nur die Hoffnung bewahren, dann wird alles gut. Nee, oft ist es halt nicht ganz so einfach.
Na, bei dir, und deswegen mag ich deine Sachen so gerne, hatte ich ja immer das Gefühl, dass sie aus einer latenten Depression heraus entstehen. Also aus einer, eigentlich die Schwere des Lebens, die Couch, die einen so sehr irgendwie in sich hineinzieht und aus der es manchmal so schwerfällt, irgendwie herauszusteigen, dass die Kraft, die du manchmal noch übrig hast, gerade dazu reicht, ein Strichmännchen ohne Gesicht und Haare zu malen, um deine Message rüberzubringen. Aber ich meine das jetzt mega positiv, weil ich finde, dass deine Sachen manchmal eine solche Lebensschwere haben und gleichzeitig aber eine Poesie und Leichtigkeit in sich
führen. Vielen Dank.
Und das finde ich halt sehr schön und das berührt auch mich und das spiegelt eigentlich auch, ich glaube, das, was mir nachgesagt wird, ist so eine Grundmelancholie oder halt der traurige Clown oder wie auch immer. Also ich soll jetzt auch hier nicht irgendwie beweihräuchernd alles sein oder so, aber nur mal zum Erklären, wie wir so arbeiten oder aus welcher Motivation heraus wir kommen. So, ne?
Ja, es kommen ja auch wahrscheinlich einige Leute über dich auf diesen Podcast und wissen gar nicht, wer ich eigentlich bin.
Na jetzt
dann,
aber.
Dann hast du die so motiviert, dann sich vielleicht auch mal die eine oder andere Zeichnung anzusehen. Ich habe neulich in einem Interview, das noch gar nicht draußen ist, ich spoilere es trotzdem mal, habe ich gesagt, dass ich Pessimist bin, aber mir davon die Laune nicht verderben lasse.
Ja.
Da war ich ein bisschen stolz drauf, dass das so spontan aus mir rauskam. Denn so ist es. Also wenn man jetzt so im täglichen Leben mit mir zu tun hat, hat man vermutlich nicht den Eindruck, dass ich jetzt permanent irgendwie geknickt durch die Gegend laufe oder nur auf der Couch liege und nicht hochkomme, auch wenn ich eigentlich ganz gerne öfter mal dort liege. Aber ich, klar, ne, es spricht eine gewisse Weltsicht daraus, dass alles halt eben nicht so einfach ist, dass die Aussichten oft düster sind, dass die Verhältnisse oft düster sind. In Bezug auf mich persönlich, aber auch auf die Welt insgesamt. Und ich fände es halt irgendwie, es würde mich und andere in unserem Intellekt beleidigen, wenn ich jetzt einfach nur das schöne, kitschige, leichte da in den Vordergrund stellen würde, sondern es gehört alles zum Leben mit dazu. Und das macht Kunst für mich dann auch reizvoll, wenn es einfach vielschichtig ist.
Und ich finde, eine der Kernfragen, die auch jetzt, also jetzt müssen wir mal das Buch mal einen Haken dahinter machen, nicht, dass es so eine reine Buchwerbeshow ist, aber dennoch die Kernfrage dieses Buches oder über was ich mich mit dir auch gerne unterhalten würde, ist das denn von uns? Also sind wir das tatsächlich, wenn du sagst, wir sind so und das, ich habe eine Grundschwere, ich bin Pessimist. Bist du das tatsächlich oder ist das vielleicht etwas, was wir aus unseren Glaubenssätzen generieren, also was von unseren Eltern irgendwie uns in uns hineintransplantiert worden ist? Also haben wir, ja, sind, ist das unser Kern oder räumen wir da immer noch irgendwelche Rucksäcke auf?
Gute Frage. Also ich richte gar nicht so oft so doll den Blick nach innen. Also ich gehe gar nicht so doll in die Selbstanalyse, um das so hundertprozentig sagen zu können. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich sehr stark geprägt bin durch die Kunst, die ich im Laufe meines Lebens so konsumiert habe, durch die Musik, die ich gehört habe, Bücher, die ich gelesen habe und so weiter und so fort, dass ich vieles einfach aufgesaugt habe wie ein Schwamm und das mich dann, glaube ich, auch so in meinem eigenen Output sehr geprägt hat. Familiär weiß ich gar nicht so genau. Also klar, wir haben so, ich sag mal, es gibt schon so eine gewisse Tendenz in meiner Familie zu, weiß nicht, Schwere würde ich es jetzt nicht nennen, vielleicht so ein bisschen zu Neurosen, so würde ich es vielleicht eher bezeichnen. Das mag durchaus da auch damit reinspielen, aber das jetzt wirklich so auseinander zu dividieren oder genau zu erkennen, was woher kommt, das würde mir doch einigermaßen schwerfallen, muss ich zugeben. Bist du da sehr familiär geprägt?
Also ich bin schon der Ansicht, dass ein Großteil, wie wir uns verhalten oder was wir so im alltäglichen Leben machen oder was so ganz tief in uns drinsteckt, also aus Glaubenssätzen herauskommt, die uns während unserer frühkindlichen Erziehung mitgegeben worden ist. Also ich bin da schon sehr überzeugt von, dass vieles, was uns ausmacht, nicht unbedingt von uns kommt.
Das glaube ich auch. Ne? Also ich meine, das ist ja klar. Also man wird jetzt vielleicht nicht als leeres Blatt geboren, sondern hat so gewisse Dinge, die schon in einem angelegt sind. So, aber dann kommt ja ganz, ganz viel von außen dazu. Also durch die Gesellschaft, durch die eigene Familie, durch die eigene Biografie und so weiter. Klar. Also das ist völlig klar. Es ist dann wahrscheinlich so eine Frage der Analyse, vielleicht auch Psychoanalyse, um herauszufinden, was jetzt woher stammt.
So weit musst du gar nicht gehen. Es ist ja schon mal, wenn du sagst zum Beispiel, ich bin eher pessimistisch oder so, ne? Also bei mir war es zum Beispiel so, dass meine Eltern immer gemeint haben, irgendwie, also mein Vater ist 1940 geboren, meine Mutter ist 51 geboren, aber ist in Spanien aufgewachsen, musste flüchten wegen Franco von Spanien nach Frankreich. Mein Vater musste früh die Familie ernähren mit 14 schon, weil der Vater starb. Also es sind Leute, die eher so eher so Flüchtlinge sozusagen in irgendeiner Form und Leute, die jetzt keinen guten Start hatten unbedingt ins Leben und eher einen schwierigen. Das ist ja ganz klar, dass die eher aus der Vorsicht, aus der Skepsis heraus agieren, ne? Beziehungsweise haben sie sich dafür entschieden. Und das war was zum Beispiel, was uns als Kindern immer gesagt worden ist, ne? Oh, pass auf, da könnte eine Falle lauern, da könnte irgendwie eine Schwierigkeit sein und so. Und es war jetzt nicht so, boah, das Leben ist prima, ist toll, du kannst erreichen, was du willst, sondern es war eher ein bisschen. Und das ist was mein Leben immer noch prägt. Was aber auch gleichzeitig Motor ist. Also Motor irgendwie dran zu bleiben, weiterzumachen, aber schon auch gleichzeitig eine Geißel zu sagen, Existenzängste, die vielleicht gar nicht mehr so nötig wären, aber trotzdem das innere Obachtzeichen irgendwie haben, ne? Und das ist schon was, wo ich sage, oh, das ist schon anstrengend. Und mit 50 könnte man das mal langsam sein lassen. Und das gelingt mir aber nur schwer. Aber ich hoffe zum Beispiel, dass ich meinen Kindern das nicht mitgebe und ich spüre, dass die da schon dahinsichtlich sehr viel leichter agieren.
Ja, das merke ich bei meinem Sohn auch schon. Also der ist zwar erst 6, aber ich habe jetzt schon das Gefühl, dass er deutlich selbstbewusster ist als ich. Deutlich leichter durchs Leben läuft und...
Na, der muss mal eine Steuererklärung machen, dann ändert sich das auch wieder.
Ja, das, um Gottes Willen, da kriege ich direkt schon, Schweiß auf der Stirn. Das ist das Trigger-Thema schlechthin. Ich finde es ganz interessant, was du sagst, weil mich da in letzter Zeit mich auch so ein bisschen, aber eher auf so einer gesellschaftlichen Ebene mit auseinandergesetzt habe. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber ich bin neulich über dieses Thema Kriegskinder, Kriegsenkel gestolpert. Es gibt so eine Autorin, die mir gerade entfallen ist, die sich halt sehr stark damit auseinandergesetzt hat, wie so generationales Trauma ganz viele Menschen auf eine sehr ähnliche Art und Weise geprägt hat.
Epigenetik.
Und, ja, genau. Also man muss sich dann nur mal vor Augen führen, dass der Zweite Weltkrieg ja einem teilweise zwar weit her vorkommt, aber eigentlich gar nicht so lange her ist. Und dass das, was dort passiert ist, natürlich diejenigen, die es selber erleben mussten, stark geprägt hat, aber auch deren Kinder und deren Kindeskinder. Also dass sich da so gewisse Glaubenssätze, wie du sagst, dass die dann auch weiter vererbt werden und dass die Leute, die nach diesen Glaubenssätzen leben, teilweise gar nicht so genau wissen, erstens, dass sie diese Glaubenssätze haben und zweitens, dass sie nach denen leben, da ist ja vieles, was dann auch im Unbewussten einfach abläuft.
Absolut, absolut. Ich habe sogar mal einen Film über Epigenetik gemacht, auch einen Nord-Nord-Mord, den ich beim Lesen des Drehbuchs dachte ich, ach komm, Quatsch, wo es auch darum geht, dass ein Junge immer, wenn er einen bestimmten Ton hört, einen Knall, dann völlig durchdreht und sich verliert und sogar ein Mord daraus entsteht. Und das lag aber daran, dass das ein Geräusch war, was den Opa schon zur Verzweiflung gebracht hat. Und ich fand es sehr übertrieben, als ich das gelesen habe. Und dann wurde ich aber eines Besseren belehrt, dass es das tatsächlich geben soll.
Ja, da kann man jetzt wirklich ganz große Bögen schlagen. Ne? Da kann man jetzt auch auf das Thema menschliche Freiheit eingehen. Ja. Sind Menschen frei oder nicht? Es ist auch ein bisschen lustig, dass wir gerade zu Beginn gesagt haben oder dass du gesagt hast, wenn Schauspieler sich in so Talkshows setzen und da irgendwie übers Leben schwadronieren.
Über Politik habe ich
über Politik,
von Politik gesprochen. Übers Leben können die ruhig schwadronieren, das tue ich ja auch. Anmaßen darf man sich ja alles. Ja. Und ich finde auch, man darf über alles reden und man darf über alles lachen. Man muss halt mit der Reaktion rechnen. Und wenn ich sage, ich mag keine Schauspieler, die sich in Polit-Talkshows setzen, dann ist es meine persönliche Meinung. Aber tun und lassen darf natürlich jeder alles.
Da kommen wir direkt mal zu einer Frage, die sich mir im Vorhinein gestellt hat. Für dich ist ja, wenn du so ein Projekt startest wie das hier, weil du, ich würde es jetzt mal sagen, doch ein ganzes Stück bekannter bist als ich, ist auch die Fallhöhe
größer. Das stimmt überhaupt gar nicht. Wir haben nur verschiedene. Nein, wir haben verschiedene, wie sagt man, Peer Groups. Ich glaube, bei mir ist es so 40 plus bis 55 ist so Stromberg und so 55 plus in der Mehrzahl ist Nord-Nord-Mord. Und du krast wahrscheinlich die noch jüngeren Menschen bis 50-Jährigen erreichst du wahrscheinlich ganz gut, könnte ich mir vorstellen.
Ja, es gibt auch diese Instagram-Insights, wo man sich seine Followerschaft nach Altersgruppe anzeigen lassen kann. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie sich das aufteilt, aber irgendwie so die Leute um die 35 herum, das war bei mir irgendwie der Peak. Und ich habe 75% Frauen unter meiner Followerschaft.
Schau an. Ja. Ich bin gerade in meinem Dashboard und muss feststellen, dass du bei den Frauen besser ankommst als ich. Ich bin bei 70,3% Frauen. Meine Hauptzielgruppe ist 45 bis 54. Ich glaube, es ist für Instagram... Das ist absolute Oma- und Opa-Alter. Aber ich freue mich über jeden Einzelnen. Nicht, dass wir uns da falsch verstehen.
Es geht mir genauso. Also ich freue mich immer zu Weihnachten, wenn Leute mir dann Fotos schicken, die mein Buch oder meine Bücher weiter verschenkt haben.
Ja.
Und dann sieht man teilweise so ganz niedliche Omas unterm Weihnachtsbaum sitzen, die gerade ganz verzückt in einem Buch von mir blättern. Und das finde ich total toll.
Ja, geil. Sehr geil. Ja. Sehr, sehr gut.
Ja. Worauf ich kurz hinaus wollte, Fallhöhe. Hast du eigentlich, ich weiß gar nicht, wie sehr sich die Yellow Press so für dich interessiert. Siehst du die Gefahr, dass Zitate aus unserem Podcast irgendwo da landen könnten?
Nee, aus unserem Podcast weiß ich nicht, aber vielleicht eher aus dem Buch oder so da, weil es schon extrem offen ist und auch die Lektorin meinte dann irgendwie, es wäre so mutig, das ich nehme das gar nicht so wahr, weil ich bin eigentlich in allem relativ transparent und versuche auch authentisch zu sein und kann, glaube ich, gar nicht anders. Aber ich denke dann immer, ja, wenn sie wollen oder wenn sie was übernehmen wollen, dann sollen sie es halt machen. Also man kann das nicht kontrollieren und ja, also ich hatte Zeiten, da war ich etwas interessanter für die Yellow Press, aber ganz ehrlich, ich verfolge es auch gar nicht mehr so und deswegen, es versendet sich so oder so alles, ob da mein Name steht oder der Name von, keine Ahnung wem, das ist ziemlich wurscht.
Von Hans Siegel zum Beispiel.
So.
Das sehe ich öfter mal.
Um in der gleichen Altersklasse zu bleiben.
Genau. Ich hatte mit Hans Siegel so ein bisschen was zu tun. Seitdem achte ich immer ganz besonders darauf, wenn der auf diesen günstigen Blättchen da mit irgendeinem privaten Drama vorne drauf ist und denke mir immer, oh, das muss doch die Hölle sein. Also, dass man irgendwas Unbedachtes in einem Interview sagt und dann wird dann so eine wahnsinnige dramatische Schlagzeile darum gestrickt.
Aber welches Drama hattest du denn mit Hans Siegel?
Ja, also Hans Siegel und ich, wir haben die gleiche Frau geliebt. Nee, ach, keine Ahnung, ich wollte auch mal einen Blurb von ihm haben und dann wollte er direkt mit mir telefonieren. Ja. Und vorher hatten wir schon mal bei Instagram so hin und wieder mal geschrieben. Und ja, ich kann nur Gutes über ihn sagen. Ich bin nicht so richtig die Bergdoktor-Zielgruppe, aber so als Typ unglaublich sympathisch.
Absolut. Ich habe mit Hans, ich habe natürlich schon im Bergdoktor mitgespielt und ich glaube 2 Wochen vor Drehbeginn die Anfrage bekommen und da hieß es, ich soll einen Epileptiker spielen, der Tuba spielt, Motorrad fährt und es war nochmal was, wo ich gesagt habe, wie lange habe ich Zeit zur Vorbereitung? Und stottert, genau. Okay. Stottert, Tuba spielt, Motorrad fährt und einen epileptischen Anfall spielen soll.
Genau. Okay, ich überlege jetzt direkt so Dr. House-mäßig, was das alles miteinander zu tun hat. So, ja. Also ob irgendwie der Anfall durch die Tuba irgendwie getriggert wurde. Ja. Ja, es ist ja sowieso krass, was du alles gemacht hast. Also ich hatte dich halt wegen Stromberg vor allem auf dem Schirm, weil Stromberg einfach für mich so eine ganz prägende Serie war und auch so für meinen ganzen Freundeskreis damals. Das haben wir wirklich teilweise auswendig mitsprechen können, so.
Mhm.
Hab dann halt so im Laufe der Zeit mir mal genauer angeguckt, was du sonst noch so alles gemacht hast. Dann auch irgendwann mit Erstaunen festgestellt, dass du beim Schuh des Manitou mitgemacht hast und so. Also ich kann schon ein bisschen nachvollziehen, dass du dir jetzt an der Stelle, wo du dich im Leben befindest, dir die Frage stellst, so, und was kommt jetzt noch? Weil du hast ja wirklich alles gemacht gefühlt. Also, und das meine ich sehr wertschätzend. Also das ist ja, da träumen ja viele von dem, was du so alles machen durftest.
Ja, es kommt ein bisschen was zusammen. Ich hatte halt das Glück, dass ich sehr kontinuierlich arbeiten durfte, was wenigen geschenkt wird, das Glück. Und ja, das ist sehr schön. Also als Schauspieler ist es halt meistens so, dass du weißt ja nicht, was als nächstes kommt. Und dann gibt es eben manchmal Monate oder Phasen von sogar Jahren, wo dann recht wenig stattfindet. Und bei mir war es halt, wie gesagt, sehr kontinuierlich durfte ich halt arbeiten. Und ich habe es halt immer sehr geliebt, auch in Reihen und Serien drin zu sein, was eben auch so eine Kontinuität mit sich bringt und auch mein Sicherheitsbedürfnis irgendwie gestillt hat. Und ja, genau.
Ja, also ich kann dazu nur sagen, also ich werde einmal im Monat vielleicht mal auf der Straße erkannt. Als wir uns neulich getroffen haben, zusammen essen waren und dann noch so ein bisschen draußen rumgelaufen sind, hatte ich das Gefühl, dich guckt jeder an. Also dass irgendwie jeder zumindest dein Gesicht irgendwie schon mal gesehen hatte. Ich will dich jetzt auch nicht in Verlegenheit bringen, ne? Aber das ist für mich jetzt irgendwie so eine Lebensrealität. Also du wirst dich wahrscheinlich mittlerweile daran gewöhnt haben, aber ich stelle mir das schon ganz schön krass vor.
Würdest du gern tauschen?
Nein. Nein, das nicht. Also, sagen wir mal so, ich habe natürlich auch so eine gewisse Eitelkeit in mir und so einen gewissen Geltungsdrang und kann mir schon vorstellen, dass das auch richtig, richtig cool sein kann. Ich weiß, dass, also Klaas Häufer Umlauf hat mal in einem Podcast gesagt, dass berühmt sein für ihn so ist, als ob er das Leben die ganze Zeit im Easy-Modus spielen würde. Mhm. Weißt du, weil alle Leute viel netter zu ihm sind als zu dem Durchschnittsmenschen. Mhm. So. Und dass er das vermutlich emotional gar nicht mehr aushalten würde, von den Leuten nicht mehr erkannt zu werden.
Wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Ich weiß schon, was er meint, aber das ist bei mir und jetzt, also das kann man nicht vergleichen mit Klaas. Also ich habe wirklich eine angenehme Popularität, weil ich werde 2-3 Mal am Tag höflich angelächelt und mir wird das Gefühl gegeben, hier, du gehörst zu meinem Wohnzimmer. Und das finde ich total schön, aber ansonsten kriege ich davon nichts mit. Also ganz ehrlich,
okay,
das ist schon mal gut, und ich finde es total gut, so wie es ist. Und ich hatte es schon stärker natürlich. Ich war ja viele, viele Jahre mit Yvonne Katterfeld liiert und wir haben ja auch ein gemeinsames Kind und so. Und wenn wir zusammen unterwegs waren oder auch jetzt unterwegs zusammen sind, dann bekommt es nochmal so einen Kompensator und dann wird es natürlich alles auffälliger, wenn wir in der Gruppe auftreten. Oder wir haben ja gerade Stromberg den Kinofilm gedreht. Und wenn wir dann abends als Ensemble durch Köln gelaufen sind in irgendeinem Restaurant.
Ja, das ist
das
krass.
War dann schon irgendwie, das fällt dann natürlich ein bisschen mehr auf, wenn dann nicht nur einer, sondern gleich 4 von so einer, mit solchen Gesichtern rumsitzen.
Ja, da würde ich wahrscheinlich auch ohnmächtig werden. Also jetzt kenne ich dich schon und komme mit deinem Ruhm zurecht. Aber wenn jetzt das ganze Stromberg-Ensemble plötzlich vor mir säße, das wäre schon auch nochmal was, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer.
Aber wir wollen ja in diesem Podcast nicht über unsere Popularität und die Schwere.
Warum denn nicht?
Ah, doch, natürlich. Also wir wollen über das reden, aber wir wollen vielleicht gucken, wo uns der Alltag hinträgt oder wo wir Themen wiederfinden in unserem Alltag, über die wir gerne reden wollen und eben auch über das Thema besser wird's nicht. Also was halten wir jetzt von der Liebe, von Familie, von Erfolg? Ja. Wie stehen wir zu den Themen des Lebens? Stressen wir uns zu sehr? Was können wir dagegen tun? Haben wir überhaupt die Kraft, was dagegen zu tun? Oder werden wir getan? Ja, über solche Dinge sprechen. Philosophisch vielleicht, aber auch mit einer Prise Humor. Bisschen uns auch weiter kennenlernen und einfach gucken, ob das Leben wirklich nicht besser wird oder wo es denn noch Potenzial und Luft nach oben gibt.
Ja, dazu habe ich auch viele Gedanken. Du hast viele deiner Gedanken auch in dem kommenden Buch aufgeschrieben. Der Gedanke ist, dass wir uns an den Themen, die du in dem Buch aufmachst, so ein bisschen entlanghangeln, ohne irgendwie großartig was zu spoilern, sondern dass wir da nochmal auf eine andere Weise drüber sprechen, dass ich meine eigene Perspektive da noch mit reinbringe. Und nach dieser Folge 0, die ja so ein bisschen all over the place ist, wollen wir uns dann eben jeweils auf ein Schwerpunktthema fokussieren. Und das ist jetzt zunächst mal das Konzept, wie wir uns dann eben durch dieses Werk dann einmal quasi in Form von Bonusmaterial, vielleicht ist auch das Buch Bonusmaterial zum Podcast am Ende, wer weiß, in welche Richtung man das interpretieren will, bevor wir uns dann so durcharbeiten wollen. Und wenn wir danach dann immer noch Lust haben und ihr Interesse habt, dann sprechen wir vielleicht auch nochmal über ganz andere Sachen.
Ja.
Aber das ist jetzt erstmal so das Konzept, was wir haben und worauf ihr euch einstellen könnt. Ab der nächsten Folge geht es mit den handfesten Themen los.
So wird's gemacht. Ja, cool. Vielen Dank für diesen Einstieg. Also mir hat es schon mal Spaß gemacht. Also reden können wir schon mal miteinander. Jetzt müssen wir noch am Inhalt schrauben, aber ich glaube, das kriegen wir auch.
Also sag mal. Also ich fand's sowohl inhaltlich, also sowohl die Form als auch der Inhalt war für die Folge 0, die ja im Prinzip noch nicht zählt. Also das war schon fast einer Folge 1 würdig.
So, ich würde sagen, besser wird's nicht.
Tschüss.
Bis dann.